Ja, grüß euch und servus zu einer weiteren Ausgabe am Stammtisch. Wir haben nach wie vor die Maske, wir sind getestet, Abstand wird eingehalten, die Zeiten sind herausfordernd, aber es wird Fußball gespielt und auch das Nationalteam hat seine Saison begonnen. Andi Ogris an deinen Stammtisch hat heute wieder eine richtige Legende eingeladen. Ich meine, du hast nur 63 Länderspiele. Andi Herzog, Rekordteamspieler, 103 Länderspiele, 104, 103.
103.
103 Länderspiele.
Drei gute hat der Polster Toni immer gesagt.
Schön, dass du da bist. Toni Polster ist ein Stichwort. Du bist momentan am aktivsten in Social Media. Machst richtig tolle Sachen. Hast den Toni ein paar Mal schön auf der Schaufel gehabt. Gibt es das eigentlich Social Media mäßig?
Naja, ich bin zwar auch nicht der modernste in den Dings. Ich habe zwei junge Burschen, die mir da unterstützen, die Rich Guys. Und es macht jetzt Spaß. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du natürlich als Trainer irgendwie einen Job hast, wo du die ganzen Gedanken Tag und Nacht nur um einen Fußball hast, ist das eine andere Situation. Momentan habe ich halt auch viel Freizeit gehabt und da macht mir das dann schon ein bisschen Spaß. Aber wie gesagt, die ganzen professionellen Sachen, die kommen jetzt nicht von mir, sondern von meinen zwei Kollegen, die mir da stark helfen.
Merkbar, machen einen guten Job, sorgst für einiges Aufsehen. Du kennst den Andi Herzog sehr lange, magst ihn auch, weil er
Rapidler ist.
Weil er das Ganze ein bisschen lockerer sieht und weil man mit ihm reden kann. Das Rapid-Austria-Spiel, das spielt sich ja seit Anfang an. Seit wann kennst du Andi? Wie hast du Andi eigentlich kennengelernt?
Ja, ich kenne ihn Andi eigentlich ewige Zeiten und natürlich haben wir uns dann näher kennengelernt, wie wir miteinander im Nationalteam gespielt haben, aber ich weiß auch noch, wie er seine ersten Bundesliga-Schritte gemacht hat, hauptsächlich damals bei der Wien unter Jan Stokobil. Da ist er natürlich schon auffällig gewesen, da hat man gesehen, was für Qualitäten das er hat. Und da hat man dann erst so richtig in Österreich wahrgenommen. Dann hat er natürlich eine Riesenkarriere hingelegt und freue mich ganz besonders, dass er heute bei uns da am Stammtisch sitzt.
Wie hast du den Andi kennengelernt? Was ist dir als erster Kontakt in Erinnerung?
Ja, ich habe mit seinem Bruder, mit Ernst Ogris, habe ich ja öfters Gefechte gehabt, weil der war mein Jahrgang, der Ernstl, und ich weiß nur eine Geschichte, weil es ist ja immer dieser Rapid Austria, da so ein bisschen die Konkurrenz und einfach der Feindschaft. Ich war ein junger Spieler, mit 19, 20 Jahren haben wir gespielt gegen Island. Und dann haben wir in der Nationalmannschaft, kannst du dich auf das erinnern, haben wir in Salzburg gespielt, Teamchef Hickersberger. Und ich war zum ersten Mal so in einer Krise drinnen, wo ich bei Rapid ein bisschen hart kritisiert worden bin, in den Medien hart kritisiert worden bin. Und auf einmal kommt der Bodo, der Wolfert und der Andi, kommen zu mir nach dem Essen und sagen, also vor dem Essen und sagen, Herzl, nach dem Essen bleib einmal sitzen, wir müssen mit dir reden. Und ich habe mir gedacht, bist du deppert, wir haben einen riesen Respekt gehabt, nicht? Du Austrianer, jahrelang schon Nationalspieler, ich gerade einmal so 5, 6 Länderspiele, habe ich jetzt beim letzten Derby irgendein Plätzchen gemacht, was ist jetzt, kriege ich eine oder was, was warten sie jetzt? Und auf einmal setzen wir uns zusammen, auf einmal weiß ich noch ganz genau, wo der Andi zu mir sagt, pass auf, Herzl, mir ist das scheißegal, ob du ein Rapidler bist oder Austrianer, du bist unser bester junger Offensivspieler und wir brauchen dich mit deinen Qualitäten und du wirst uns gegen Island die Partie gewinnen. Und ich habe mir gedacht, ja, bist du narrisch in der Situation, eigentlich zwei Konkurrenten vom Erzrivalen, haben mir da in meiner ersten Krise richtig geholfen, dass wir, und das habe ich dann im Endeffekt nie vergessen.
Tolle Geschichte, das zeichnet auch immer aus, dass Nationalteam ist eine eigene Mannschaft, da legt man die Vereinsfarben ab und da versucht man für das Land zu kämpfen. Das hast du auch immer so gelebt.
Ja, natürlich, weil wir vertreten dann ja unser Land und da müssen wir halt alle Kräfte bündeln und alle zusammen. Ob das, egal, ob das jetzt Rapid, Austria, Salzburg, Sturm, vollkommen wurscht. Da heißt es dann, es hat ja immer so Phasen gegeben, ein Nationalteam, wo waren einmal mehr Innsbrucker dabei in der Zeit, Happel, dann waren halt ein paar von Sturm Graz, wie man das magische Dreieck in Graz bekommen. Ja. Rapidler, Austrianer, ist halt immer, aber da ist halt dann immer entscheidend, dass wir für unser Land auflaufen. Und wenn wir für unser Land auflaufen, dann müssen wir die Kräfte bündeln. Und das haben wir halt immer gemacht. Und der Herzl, wir haben ja viele, viele Derbys auch gegeneinander gespielt. Ich kann mich noch an eine Saison erinnern, da haben sie uns richtig eine mitgegeben auf die Reise. Da haben wir jedes Derby mit 3-Goal-Unterschied verloren. 4-1, 5-2, 6-3. Das letzte haben wir dann in der Meisterschaft, letzte Derby war dann 0-0, glaube ich, am Horststadion genommen. Aber das wichtigste Derby von
der Welt
war dann das
ja.
Und das haben wir dann gewonnen.
Mit dem Wechseldrama, mit allen Verlängerungen.
Natürlich.
Wer kann sich nicht erinnern?
Nein, Elfmeter verschossen. Ja. Wir haben bei 1-0 einen Elfmeter verschossen. 93. Minuten, 1-0 für Rapid, Freistoß für die Austria, der Hasenhüttl, der Hasi von Southampton, jetzt der Trainer, hupft von mir in der Mauer herum, mit zwickem von hinten so ein bisschen in den Hintern, sage ich, Hasi, fähr dich nicht auf, wir trotteln, wir haben gewonnen, die Partie ist vorbei. Er lässt ihn aufräumen am linken Fuß, ja, gell? Genau. Aufräumen am schwächeren eigentlich, fetzen uns an eine, 1-1, Ausgleich, Verlängerung. In der Verlängerung 3-1 für die Austria. Ich kriege den Ball und tue sie herum, auf einmal kommt der Hasenhüttl, der Hase wieder und sagt, Herzl, mach keinen Blödsinn, wir haben gewonnen, schlechte Laune, so ist halt schon immer dahin gegangen. Das war eine bittere Niederlage leider. Ja.
Ich weiß, Hans Krankl als Trainer, Auswechslungen sind davor gekommen, weil eben jeder glaubt hat, das ist durch, Rapid holt den Cup-Titel. Und jetzt warten wir schon sehr lange auf den Cup-Titel. Ich glaube, Peter Gucki letzte Mal, das war so einer der letzten Cup-Siege für Rapid, tut ihnen sehr weh. Bleiben wir beim Nationalteam, das du zuerst angesprochen hast, Island. Ich glaube, das war sogar 0-0, wo dann der Herbert Prasker kurz...
Nein, das war in Island, ich meine, das Heimspiel, da haben wir 2-1 gewonnen, wo die Drohungen waren, wenn der Polster spielt und nicht der Pfeifenberger, fliegt zu dir in die Luft und wir mitten in der Nacht sind wir evakuiert worden.
Ja, es war aber Wahnsinn. 1990 für genau. Italien, wo dann der Polster allen gezeigt hat, wo am Ende des Tages das große Märchen mit 3 Toren nochmal ist. Nach Italien gegangen zu wem. Aber wir haben jetzt gehabt Länderspiele, eine neue Qualifikation für Katar. Wir haben gespielt in Schottland, wir haben gespielt in Wien gegen die Färöer. Und da muss ich die Kanäle nicht auslassen, weil das sagt er auch immer wieder am Stammtisch. In Landskrona, da war kein Australier dabei. Da haben nur die Tiroler gespielt und der Herzog.
Ich war gespielt.
Und der Konzl im Tor. Also das heißt, du warst da dabei in Landskrona. Das war schon was, was die jetzt immer wieder angeredet haben. Oder jetzt mal, wenn es gegen die Färinger geht, oder?
Ja, weißt jetzt, ich meine, das war für die größte Blamage aller Zeiten. Jetzt kann man schon, ich meine, drüber lachen klingt blöd. Das ist ja immer noch ein Wahnsinn. Aber es ist ja schon lang her. Und ich weiß heute noch, wo der Teamchef Hickersberger gesagt hat, Burschen, was soll ich für sagen, wenn wir gut sind, gewinnen wir 8 oder 10-0, spielen wir schlechter, gewinnen wir 3-4-0. Und wir haben halt schon ein paar Chancen gehabt und der Toni hat 2-3 Riesenmöglichkeiten verhaut am Anfang, die er dann mal reinhaut und dann haben wir sich gedacht, okay, weiter, weiter. Und von Minuten zu Minuten, 30 Minuten unentschieden, Halbzeit 0-0, nach der Pause haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber schnell ein Tor schießen, sonst kann es eng werden.
Der Goalie ist immer besser.
Ja, den haben wir angeschossen, der hat 8 Hände auf einmal gehabt im Tor. Und auf einmal greifen die einmal an, schießen uns das Tor und ab dem Zeitpunkt ist nicht mehr viel gegangen. Und dann weiß ich noch ganz genau, nach dem Spiel war ich mit Peter Backholt bei der Dopingkontrolle. Ich war enttäuscht, der Backholt war enttäuscht und Haas, weil er hat jetzt nicht die Urinprobe angeben können, hat gesagt, wollte aus dem Zimmer wieder raus. Und der UEFA-Delegierte hat sich hingestellt und hat gesagt, nein, Sie müssen zuerst die Probe angeben. Und der Backholt hat ihm auch gesagt, sag mal, bist du deppert? Wir haben gerade gegen die Färöerinseln verloren. Sollen wir vielleicht getoppt gewesen sein, du Ahnungsloser? Und für mich war das, ich war damals ja auf 20, 21, 22, für mich waren das lauter neue Situationen. Und dachte, wo bin ich denn da gerade gegen die Färöer verloren? Der Backholt rafft halbert gegen den UEFA-Delegierten. Also das war schon eine wilde Zeit.
Die haben noch keinen Fußballplatz gehabt, die haben in Schweden gespielt, weil eben kein FIFA-UEFA-konformer Platz gewesen ist. Und das hat sich auch geändert. Also der Sieg gegen Österreich hat dazu geführt, dass die dann einen gescheiten Platz gekriegt haben. Kunst aus dem Platz in Torshafen, wo sie jetzt auch Länderspiele ausführen.
Wobei der Ansage muss, ich war 2 oder 3 Mal in meinem Leben auf den Färöerinseln, wenn du dort mit dem Flugzeug hinfliegst. Da hätte ich lieber wieder in Landskrona spielen, weil da ist ein Sturm und ein Wind, das hält es nicht aus.
Ich habe gerade geschaut, unser Rückspiel ist übrigens am 9. Oktober.
Ja, da wünsche ich einer eine schöne Landung.
Das ist die Zeit, wo die Schaft dann
mehr so ist. Das ist so wie man in Island war. Kannst du dich erinnern? Warst du mit beim 0-0?
0-0, ja.
Am nächsten Tag war ja eigentlich schon Urlaub. Und der Hicke hat gesagt, wir fahren und fahren sich die Geysire anschauen. In Island. Du, wir sind 2 Stunden mit dem Bus in eine Richtung gefahren, nicht ein Geysir. Dann ist irgendwo in der Steinwüste ein Glasball losgestanden, dort haben wir gegessen. Und dann wieder 2 Stunden retour, wieder kein Geysir. Und der Busschaffler fuhr
noch. Damit ich den!
Hat immer gesagt, no smoking.
Ja, no smoking in the Bus, hat immer geschrieben.
Und der gesagt hat, no smoking, haben wir sie intern angezogen. Ja, ist schon in Ordnung, fahr weiter.
Du hast gar nicht mal gesehen, wer hinten sitzt. Da waren die Rauchzeichen, wie waren die Indianer früher mit den Rauchzeichen.
Sehr gut.
Ja, man kann sich erinnern, das war das Ländermatch, da waren wir beide Ersatz.
Ja.
Prohaska-Rückkehr.
Ja, 0-0.
Und die Isländer, die haben reingehauen, die haben geschrien in der Kabine schon. Wir sitzen auf der Bank und auf einmal macht der Ali Hörtnagel nach 10 Minuten ein brutales Foul, eigentlich ein Rotfoul.
Ja.
Und ist aber nur mit Köpfe, also gut weggekommen. Und geschüttet hat's, der Regen ist ins Gesicht. Und auf einmal schaut der Hicke her und sagt, Andi, geh dich aufwärmen. Und ich hab mir gedacht, na, hoffentlich meint er ja. Er hat gleich gesagt, ich glaube, Herzl, du bist gemeint. Das war ja eine Schnalzerei. Das war ja kein Fußballspiel. Und ich hab mir gedacht, hoffentlich kommt er eine. Dabei war's leider, also leider ich, weiß ich. Das waren halt auch so Situationen.
Das war wichtigst du null.
Ja,
das
ja,
war
weiß null.
Ich weiß, der Herbert ist ja nochmal
ja, aus dem Schwänzchen. Ja, da ja, weiß ja ich halt noch, dann habe ich einen Ball gekriegt und ich war immer in Prohaska hingerollt, weil ich war noch ganz jung und habe mir gedacht, okay, der Herbert macht schon was mit seiner Routine. Also für mich war das die Rückkehr von Prohaska damals extrem wichtig.
Ja. Und es sind so Bedingungen, wie es eben auf die Schafsinsel da sein kann, dass einfach quer regnet, der Wind da ist und das unberechenbar ist zum Fußballspiel.
Ja, und eine haben wir uns auch.
Ja,
das hat sich nicht geändert.
Hat mich aber auch überrascht jetzt im Heimspiel, die haben schon viel dazu gelernt.
Also ich muss ehrlich sagen, erste Halbzeit, also wir haben dann 10, 15 Minuten dann die drei Goal geschossen.
Dass sie körperlich gut sind.
Aber beim 1-0, dann war kurz drauf noch einmal ein Kopfball und die haben versucht Fußball zu spielen. Ich habe mir gedacht, die werden sich nur hinten einstellen und ein bisschen reinhauen und so. Aber da sieht man schon, dass die jetzt auch viele Spieler haben, die in skandinavischer Ligen spielen. Einer spielt bei Bielefeld. Genau. Also die haben sich gut entwickelt. Ist jetzt noch immer, jetzt nicht ein Zwerg, aber keine Top-Mannschaft. Aber du musst sie erst einmal.
Sie haben vor dem Spiel, glaube ich, 7 Spiele nicht verloren. Kann man jetzt auch die Gegner anschauen.
Ja, aber das war durch die Nations League, nicht was ja, da in der unteren. Ja, ja, aber trotzdem, also die haben
sich. Und sie können Standards, also die haben sich echt was überlegt. Also die, wie sie die Corner spielen auf den langen, wie einer den Tormann wegblockt oder so. Also
na, Skandinavier, die haben schon eine gute Mentalität. Ja. Die Wikinger, die haben sich eine, mit denen kannst du arbeiten.
Etwas, was in Österreich nicht passt, ihr wisst ja 1. Mai mit dem Riedl noch dort oben, das 0-6 in Schweden, will ich da auch nicht sagen, aber Island, man hat sich gegen die
Mannschaft. Da habe ich auch nicht gespielt, weil du redest immer über Partien, wo ich nicht gespielt habe.
Da war ich nicht dabei, da war ich die einzige Blamage, wo ich nicht dabei war.
Ich war bei diesen super Ergebnissen war ich nicht dabei. Ich war in Landskrona nicht dabei und ich war beim 6-0 nicht dabei.
Großartig. Kommen wir zur WM-Quali. Ich meine, es ist richtig schwierig momentan. Man hat eine WM vor der Tür, die verschoben worden ist. Man fängt jetzt schon mit der WM-Quali an für Katar, wo es Breseln gibt, weil manche Nationen da jetzt auch schon Proteste machen. Die Deutschen, die was überlegt haben, die Norweger, die Holländer, was auch immer. Dazwischen gibt es wieder Freundschaftsspiele, weil man spielt die nächsten Länderspiele nach diesem Dreierblock sein gegen England und Slowakei als Vorbereitungsspiele für die Euro. Ja. Also man kennt sie als Fan ja schon fast nicht mehr aus. Was ist jetzt gerade WM-Quali? Ist Euro-Vorbereitung? Ist Euro oder wie auch immer? Und dazu diese Dreiertermine. Das ist, glaube ich, überhaupt das Größte. Das hat man jetzt gesehen. Das ist ja eine Riesenherausforderung, in 6 Tagen 3 Spiele zu machen. Wie geht das?
Ja,
du warst Teamchef.
Auch für einen Trainer, ich meine, es ist ja schon als Nationaltrainer, nutzt ja auch die Zeit zwischen den Lehrgängen, dass du mit deiner Mannschaft in Kontakt bleibst, dass du dann ein bisschen was so fürs neue Camp schon vorbereitest und dass du dann halt erklärst, wie du das vorstellst. Aber jetzt ist es ein Wahnsinn. Zum Beispiel bei mir in Israel, wenn meine Spieler aus Schottland gekommen sind und die haben am Sonntag noch in Schottland gespielt, sind die frühestens am Montag auf die Nacht nach Tel Aviv gekommen und jetzt waren ja die ersten Länderspiele schon wieder am Mittwoch. Ja. Also das heißt, du hast am Donnerstag, am Dienstag haben die dann ein leichtes Regenerationstraining, gleichzeitig Abschlusstraining. Und taktisch kannst du fast gar nichts mehr trainieren. Also das ist jetzt, ich hoffe, dass das nur kurzfristig einmal ist wegen Corona, aber ein Lehrgänge mit 3 Spielen, das geht sich auf Dauer nicht aus. Und wenn du nicht in der Mitte drin einen richtigen schwachen Gegner hast, wo du einmal 7-8 Spieler schonen kannst, ist für die Spieler auch extrem gesundheitsschädigend, meiner Meinung nach.
Vor allem auch in der Zeit jetzt mit Corona, mit Testen.
Und Reisen hast du ja auch noch zwischendurch. Leben, ne?
Ja, klar.
Reisen, weil ich meine, Österreich ist bis jetzt mitten schön in Europa aber drinnen, Israel, aber Israel nach Schottland rauf, oben noch Israel daheim, dann wieder vielleicht nach Dänemark rauf, aber da sitzt du gleich mal 4-5 Stunden im Flugzeug und du rechnest ja nicht nur die Flugzeit, du musst ja 1-2 Stunden vorher schon weg sein, dann bist du in, das ist ein Wahnsinn. Also vielleicht geht es momentan nicht anders, aber ich hoffe, dass das in Zukunft wieder komplett anders ablaufen wird, weil das einfach vom sportlichen Standpunkt her sind nicht mehr ausgeht, meiner Meinung nach.
Und wie manche Nationaltrainer darauf reagieren, haben wir gesehen bei Dänemark, der tauscht einfach die komplette Truppe aus, der hat gespielt mit 11 Leuten in Israel, da bleibt nur mehr der Schmeichel über, gegen Moldau spielt schon die B11, 10 neue Spieler und dann gewinnen sie 8-0 die B-Mannschaft. Du bist ja so einer, der sagt, die B-Mannschaft, wenn die aufzeigen und die nutzen ja Chance, das wird dann auch schwierig wieder für die A-Mannschaft. Wer ist jetzt A oder B? Wie siehst du die? Wie siehst du die Möglichkeit, dass der mit einer komplett anderen Truppe spielt, die zweite Partie?
Na, erstens einmal sehe ich, dass Dänemark also top aufgestellt ist, auch in der Breite. Das hat man ja mit der gestrigen Partie gesehen, wo sie 8-0 gewonnen haben, komplett neue Mannschaft. Das ist aber für einen Trainer natürlich nicht unangenehm, weil ich kann mir alle anschauen, was ich jetzt in meinem erweiterten Kader habe und damit testen, wie schaut das aus. Auf wen kann ich wirklich bauen dann bei der Endrunde? Finde ich gut, aber ich bin da voll beim Andi. Ich glaube, dass die Verletzungsgefahr für diese Spieler extrem groß ist, Weil mit drei Matches in sechs Tagen ist halt, wenn du da dreimal Vollgas geben musst, und das in der heutigen Zeit gibt's nichts mehr mit Anzug an der Handbremse, und du musst die Handbremsen aufmachen und teilweise alles im vierten Gang machen, dann ist es schwierig und dann ist die Verletzungsgefahr für diese Spieler extrem groß und dann werden die Probleme auch mit den Vereinen kommen.
Eben, das wollte ich noch kurz sagen. Der hat natürlich jetzt einen Klick gehabt, aber steht auf, der hat das erste Match in Israel gehabt. Da haben sie mir spielerisch ehrlich gesagt nicht so gefallen, die denen, weil der Christian Eriksen, das ist ein absoluter Topstar, traumhafter Spieler, aber der spielt jetzt bei Inter Mailand nicht so viel. Also der hat jetzt nicht die Form, die er normalerweise hat. Trotzdem ist Dänemark immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber jetzt hast du das zweite Spiel gehabt gegen Moldawien. Was war gewesen, wenn der jetzt gegen die Schotten gespielt hätte? Also in Israel, Schottland und dann Österreich, dann kannst du nicht 10 neue Spieler bringen, weil dann gewinnst du gegen die Schotten auch schon nicht mehr. Mhm. Also das ist schon, auch von der Auslosung her musst du ein bisschen ein Glück haben, dass du vielleicht vor einem wichtigen Spiel den einen oder anderen ein paar Minuten schenken kannst. Ja.
Und die Problematik, die der Andi da sieht mit den Vereinsmannschaften, dass irgendwann Bayern sagt, du, wir haben jetzt, schön, wenn ihr einen Bayern-Block habt, Jogi Löw, aber jetzt drei Spiele mit einem Bayern-Block-Spieler, das wollen wir nicht haben, dass dann die Füchsen fertig zurückkommen.
Na, vor allem,
wir
spielen dann Champions League, die spielen jedes Match in der deutschen Bundesliga, geht es um einen Mastertitel gegen Red Bull Leipzig. Auf Dauer geht sich das nicht aus, das lassen sie die Vereine auch nicht bieten, das brauchen sie nur jetzt, was keiner hofft. Jetzt in den Wochen, wenn da drei, vier richtig gute Spieler sich verletzen, wird das wieder geändert werden, weil dann machen die Vereine einen Stopp und sagen, du, das geht nicht aus, wir zahlen die Spieler, wir geben Millionen davon aus und dann spielen die in sechs Tagen dreimal. Da ist alles, das wird zu viel.
Was der Andi zuerst gesagt hat, dass der eben komplett austauscht hat, dass das gegangen ist. Du sagst, das geht, wenn man Moldau hat, aber wäre der Schottland gewesen, hätte das wahrscheinlich machen können.
Man muss trotzdem auch zwei, drei
andere Spieler. Warst du in Österreich überrascht, dass eigentlich der Franco Foda nicht mehr eine neue gebracht hat, sondern dass er doch am Stamm festgehalten hat? Ich glaube, vier Leute waren.
Ja, aber du musst trotzdem, ich meine, es ist schon so, dass jetzt hat in Schottland eigentlich zwei Punkte verloren. Durch den zweimal in Führung hätte man eigentlich das Spiel gewinnen können und dann muss gegen die Färöerinseln das Spiel gewinnen. Und schön war halt gewesen, was weiß ich, gleich nach der Pause das vierte Tor schießt, dann hätte er viel früher reagieren können. Aber wichtig waren jetzt einmal die drei Punkte. Aber es kann schon sein, dass der eine oder andere gegen Dänemark das schon ein bisschen spürt, wo die Dänen vielleicht dann frischer sind. Aber muss man halt abwarten. Es ist halt, kommt ja noch dazu, jetzt sind keine Fans im Stadion. Wenn das Stadion voll ist und du bist einmal richtig miert und die Zuschauer pushen die, kriegst du nochmal die zweite Luft, wo der Toni Pfeffer zu mir gesagt hat, ich hab nicht einmal die erste Luft gekriegt. Nein, aber es ist halt trotzdem ein volles Stadion, kannst du nur einmal leichter überwinden. Absolut. Es ist ja trotzdem für mich überraschend, in den leeren Stadien, wo überhaupt keine Stimmung ist, dass trotzdem die Intensität und die spielerische Qualität, wurscht, wo du hinschaust, trotzdem sehr, sehr gut ist. Ne?
Absolut, muss ich auch sagen. Kommen wir überhaupt ein bisschen Bestandsaufnahmen, wie die Nationalmannschaft dasteht. Weil man hat natürlich gesehen, mit Arnautovic fehlt kein unwesentlicher Spieler, dahinter nicht dabei. Also sie haben eine Verletzungs-PK gehabt mit dem Savica, der jetzt dazugekommen ist. Aber wir haben wichtige Spieler, die angeschlagen sind oder gar nicht dabei sind. Wie gefällt euch die Nationalmannschaft? Wie findet ihr momentan, wie wir aufgestellt sind?
Also das Wichtigste ist einmal, dass wir einen Kalajdzic wieder haben, muss man ehrlich sagen. Weil
aus dem Nichts,
da muss man eigentlich im Baumeister Ernstl danken, weil der hat einem geholt aus dem Nichts und hat einem von einem defensiven Mittelfeldspieler, von Mira Vaca, durch das habe ich die Geschichte auch ein bisschen mitverfolgt. Jetzt hat der Burba schon zwei, drei schwere Verletzungen gehabt und trotzdem trifft er in Stuttgart nach Belieben, jetzt in der Nationalmannschaft. Also das ist schon ein Spieler, der uns gemeinsam mit Baumgartner, der wieder ganz ein anderer Spielertyp ist. Also das sind schon zwei Hoffnungsträger für die Zukunft, wo man sagen kann, ja, das sind Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Das haben selbst in jungen Jahren jetzt mit wenig Reife oder mit wenig Erfahrung schon sehr eindrucksvoll bewiesen.
So schnell geht's im Fußball, weil Kalajdzic und der Christoph Baumgartner sind wirklich zwei Spieler, die allgemein, die Gemeinheit der Fans jetzt nicht wirklich am Zettel gehabt hat, noch vor Wochen oder so.
Also ja, das ist schon richtig. Ist natürlich auch so, aber die haben halt jetzt in Deutschland aufgezeigt. Der Christoph Baumgartner spielt ja jetzt eigentlich eine herausragende Saison. Und der Kalajdzic hat jetzt einmal in Bobic Langzeitrekord eingestellt. Das heißt also schon, dass die jetzt eine Kontinuität haben und dort bei den guten Mannschaften, Top-Mannschaften, sind sie jetzt in dem Fall ja auch wiederum nicht in Deutschland, aber Stuttgart hat einen Namen, auch Hoffenheim hat einen guten Namen jetzt, dass sie dort aufzeigen und immer wiederum andere Spielzeiten kreieren. Ich glaube trotzdem, dass man jetzt am Ende des Tages auch mit dem Ausfall vom Arnautovic, den wir natürlich klar noch immer brauchen, weil er halt herausragend ist, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hinten noch immer noch gute Leute, also der Kalajdzic ist jetzt im Moment ja, halt ja. zum Einsetzen, weil er einfach einen Lauf hat. Aber du hast hinten auch noch immer jetzt dann auch den Krippic, du hast den Erçankara, der jetzt endlich im Kader einmal angedockt ist und vielleicht irgendwann einmal dann auch seine Zeit kriegt zum Spielen. Das ist auch wiederum was, wo wir in Zukunft drauf bauen können. Also wir sind schon in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Es fällt nimmer mehr so ins Gewicht, wenn der eine oder andere einmal ausfällt, so wie jetzt für mich gestern überragend Grilic. Hat für mich eine super Partie gespielt und dass der jetzt gegen die Dänen ausfällt, das ist schon ein herber Rückschlag, aber durch das, dass wir so gut aufgestellt sind, können wir auch diesen Ausfall kompensieren. Wie er sich dann entscheidet, der Franco, werden wir eh sehen, aber wir haben einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, auch im Taktischen, da hat er schon viel Arbeit geleistet, dass wir variantenreicher sind, wir sind nicht mehr auf ein System eingestützt und wir können mehrere Systeme spielen und das ist gut.
Ja, und jetzt musst du sagen, Grilic gestern wirklich super gespielt, aber jetzt hat den Baumgartlinger, der war vorher noch Kapitän, Conny Leimer von Red Bull Salzburg, Leipzig, 8 Monate schon verletzt oder 7 Monate, dann der Xaver Schlager nicht gespielt und trotzdem kommt er auf einmal und der spielt genauso, weil es halt in der deutschen Bundesliga Wochen für Wochen gestellt sind. Die entscheidende Phase wird kommen in der Zukunft mit Kalajdzic und Baumgartner. Sie werden den nächsten Schritt machen, von Stuttgart oder von Hoffenheim zum nächsten Top-Club. Und passiert da das dann, wie es gerade jetzt einmal beim Eriksen ist, von Tottenham Hotspurs zu Inter Mailand und bist du eigentlich ein Art Rollenspieler, der halt hin und wieder gebraucht wird, aber nicht die Spürrente nicht total über ihm, dann kann das in Zukunft für Österreich wieder ein bisschen eine Gefahr darstellen und auch für die jungen Spieler, weil dann haben sie jetzt nicht diese Lockerheit und diese Erfolgserlebnisse, die sie jetzt haben.
Aber du warst in Deutschland, da hat man noch die Legionäre an einer Hand abzählen können. Heute haben wir unglaublich viele Legionäre in Deutschland, richtig gute.
Ich glaube, die meisten von allen Ländern in Österreich.
Ja. Und natürlich Hoffenheim müsste in der Tabelle weit oben sein, weil wenn allein siehst, wie die zwei performen, Grilic schon. Baumgartner, das
auch ist Bosch, ist ein Bosch ganz auch, wichtiger ja, Spieler.
So. Wie gefällt der Baumgartner? Der ist ein interessanter Spieler, ist der Gestalter, kommt deinem Spiel am nächsten, muss man sagen. Was zeichnet diesen Spieler für dich aus?
Ich glaube, dass er extrem lauffreudig ist, extrem beweglich, kommt immer dort im Strafraum rein, obwohl er jetzt nicht diese Physis hat, kommt trotzdem immer zum Abschluss. Das zeigt, dass er eine Spielintelligenz hat, dass er halt diese Räume erfindet, ist immer torgefährlich.
Und kann er überspielen?
Kann er überspielen, trippen. Also das ist wirklich in den letzten Monaten für mich in Österreich die absolute Zukunftshoffnung. Ne?
Mit Kalajdzic, was wir auch gesagt haben, weil, wie es Andi gesagt hat, der hat schwere Verletzungen hinter sich, der kommt jetzt nicht aus der Akademie, aus irgendwas, Donaufeld entdeckt und dann wirklich im Knie alles kaputt gehabt und in der Phase hat Stuttgart sie ihm gehalten, er hat sich können wieder zuarbeiten und wie er momentan performt. Und deshalb bestimmen wir so. Wenn sie wissen oft nicht, warum es läuft und dann wissen sie nicht, warum es nicht läuft. Aber er ist als Typ, glaube ich, sehr, sehr gut. Gell?
Dann Nein, er wirkt auf jeden Fall sehr bodenständig, er strahlt eine gewisse Lockerheit aus, aber klar, das kommt mit den Erfolgen, die du halt in der Meisterschaft hast und jetzt hat er halt regelmäßig getroffen und kriegst ein Selbstbewusstsein und das strahlst du dann auch aus und du siehst das halt auch jetzt, ich meine, das zweite Goal in Schottland war erste Sahne, nicht wenn das der Lewandowski macht, sagen alle, der hat eine Woche vorher in der Meisterschaft sonst gemacht, da wischen sie alle im Mund und sagen, pff, mörderischer Kopfball. Und du siehst, dass der Bursche das ganz zu eins genauso drauf hat, aber das ist eben Selbstvertrauen. Bin davon überzeugt, er hat genau dort hinköpfen wollen, aber das, wenn du keinen Lauf hast, geht der wahrscheinlich daneben drüber an die Latten oder was auch immer, und so ist er halt drinnen. Das, du kannst dann als Stürmer, kannst du das nie sagen, warum läuft's auf einmal und warum läuft's jetzt auf einmal nicht. Du arbeitest, du trainierst dasselbe, du machst dasselbe, aber dann gibt's halt immer wieder um so Phasen, wo es vielleicht einmal nicht trifft. Und da ist halt dann wichtig, weiter zu tun und nicht an dich zu zweifeln und immer weiter arbeiten, dann wird's wieder kommen.
Du hast ja gestern auch gesehen, wie er manchmal einen Ball annimmt oder gegen Färöer, wie er sich den Ball abholt, wie er weiterspitzelt, also der ist richtig, richtig, der hat einen richtigen Flow.
Nein, er ist ein Torjäger und hat für sein Gräs, schaut er halt manchmal, ist normal mit der Gräs, dass jetzt nicht, manchmal nicht tollpatschig ist er komplett falsch aus. Aber für seine Größe hat der Junge eine fantastische Technik. Also ich habe jetzt in Deutschland bin ich hin und wieder bei der Sendung Matchplan und da habe ich das Spiel einmal, Stuttgart habe ich analysieren müssen, ja, also wie wenn ich der Trainer war. Und da war das Spiel gegen Köln und da lässt sich er zwischen die Linien ausspielen, kriegt einen Pass von Innenverteidiger und in der Bewegung trat er sich auf und steckt ihm durch die zwei gegnerischen Innenverteidiger und der Stürmer rennt ein Loves Tor. Mhm. Das ist ein Wahnsinn, das haben früher die Zehner gemacht, solche Bewegungen. Und das ist einer, der spielt defensiv ein Mittelfeldspieler, ist jetzt ein Neuner und trotzdem von Spielverständnis her und von der technischen Qualität wieder wie ein Zehner. Also die Mischung ist schon extrem schön für einen Trainer. Ne?
Und er ist sehr erdig, ist er locker, ist er gut drauf, er ist super.
Na, hoffentlich bleibt er immer so, das ist klar.
Integriert worden, der Trauger hat ihn gleich vorgestellt, der typische Jugend und so, also der ist schon angekommen im Nationalteam und wird uns sicher noch...
Ja, aber Sie müssen schon wissen, Sie spielen für das österreichische Nationalteam. Das möchte ich jetzt schon.
Schon
nein, das ist schon klar, aber trotzdem, es ist, ja, glaube ich, für jeden österreichischen Fußballfan, es ist schon auch wichtig, wenn du jetzt siehst, dass die Spieler sich für unser Land zerreißen.
Ist jetzt auch ein Thema mit Kara und mit dem Demir, Yusuf Demir, wo jeder sagt, aber ich glaube, das machen die Medien mehr. Ich glaube, dass sie die Burschen schon relativ klar sein, vor allem Kalajdzic hat es ja ganz klar gesagt, er ist in Österreich geboren, er wird für Österreich spielen, es gibt viele.
Diese Problematik oder diese Thematik ist für mich ein bisschen problematisch, weil ich verstehe jeden, der Mutterland ist, was weiß ich jetzt, sagen wir Jugoslawien oder irgendwas, oder die Türkei, und du bist in Österreich aufgewachsen und hin und her, verstehe ich, dass zwei Herzen in deiner Brust hat. Aber es darf nicht so weit kommen, dass dann irgendwie auch im Nachwuchs Nationalteams die Trainer quasi erpresst werden, aber Trainer, wenn ich nicht spiele für die Türkei oder für die Kroatien. Weil das kann der Wiener nicht sagen, das kann der Tiroler nicht sagen, der kann nicht sagen, Trainer, entweder ich spiele für die Tiroler Auswahl. Das meine ich halt, weil die zwei Möglichkeiten, und darum muss man da schon aufpassen, dass das nicht in Zukunft irgendwie ein bisschen eine Thematik wird, die problematisch werden kann. Ne?
Ja, es war ja auch, Demi ist reinkommen, hat ein paar Minuten gespielt, hat gesagt, jetzt ist einmal 3 Jahre U21-mäßig an Österreich gebunden. Das ist die Regel. Nach 3 Jahren kann er sich immer noch entscheiden, soll es was anderes sein. Nur beim Kader haben viele gesagt, warum hat er nicht braucht? 2-3 Minuten, dann ist er Österreich und so. Also das, wie du sagst, das darf nicht zum Erpressung oder Grund werden, dass man ihn aufstellt, sondern das ist...
Nein, und du hast ja andere Stürmer auch. Ich meine, du hast John Gregoric, der hat in den letzten Spielen, wann er gespielt hat, auch immer wieder entscheidende Tore geschossen. Also das ist jetzt schon, du hast 23 oder 25 Spieler, die du irgendwie führen musst, und wenn da die anderen merken, ja, aber jetzt kommen dann da irgendwelche Entscheidungen von Trainer wegen der und der Geschichte, vielleicht muss er dann da mal ein bisschen was machen, ein bisschen da, und dann kommst du als Trainer einfach in Kompromisse, die du nicht haben darfst normalerweise. Nicht?
Also das aber war schon wissen okay. Ja nicht, was hinter den Küchen
genau.
Worden ist. Nicht?
Genau.
Vielleicht haben sie mir sich gestern mit Ercan hingesetzt und gesagt, Ercan, hoch. Heute wird es sich nicht ausgehen. Und der Ercan hat vielleicht klar signalisiert, ich will nur für Österreich spielen und nicht für die Türkei. Damit ist das Thema durch. Ich glaube, dass das von den Printmedien, von allen Dingen halt immer wiederum forciert wird, dass man dieses Thema immer wieder auf den Tisch bringen. Intern ist das vielleicht schon längst abgeklärt.
Wir sind ein bisschen gebrannte Kinder auch von Steffen Hofmann einmal her, und das war immer ein Thema, wo spielt man und so, und das ist natürlich ein Thema, aber ich bin ganz deiner Meinung, dass das intern schon abgeklärt ist.
Das musst du total brutal aussprechen und sagen, schau her, das ist es, das haben wir mit dir vor. Und wir hoffen von dir jetzt eine klare Entscheidung, und dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Wenn das sich über Monate oder über so Wischiwaschi, das geht nicht. Das.
An euch beide, wie findet ihr? Ich meine, Fußball ist ein Ergebnissport. Die Ergebnisse haben jetzt zum Großteil passt, auch wenn du zu Recht sagst, wir hätten 2 Punkte mehr machen können in Glasgow. Aber der Franco Foda wird ein bisschen kritisiert, dass das System und das Spiel, der Spielstil nicht so attraktiv ist. Und gestern sind auch so Szenen gewesen, wo der Ulmer da entgegenpressen will und der Franco schaut rein, was machst du da, Andi und so. Kommt zurück, also, der hat das Red Bull in sich und will gegenpressen. Das will der Franco nicht, der spielt sein System. Könnt ihr gut damit leben, solange die Ergebnisse passen? Oder wie siehst du dieses Problem, dass die Fans nach attraktiverem Spielstil schreien?
Wir müssen schon die Kirchen ein bisschen im Dorf lassen. Nicht? Also ich glaube, dass wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu verwöhnt sind schon wieder.
Ja,
und
mir
schon wieder diese, wir, bei uns wachsen schon wieder die Bäume so im Himmel. Wir sind eine sehr, sehr gut aufgestellte Mannschaft. Aber wir sind noch immer weit entfernt von einer sogenannten Top-Top-Nation. Und deswegen ist es so, wie es jetzt ist, ist es gut. Wir haben verschiedene Systeme, die wir spielen können. Das eine System ist halt das Horrorspiel. Okay, das können wir auch spielen, aber wir sind noch immer noch nicht so top, dass wir gegen jeden Gegner Horror spielen können. Und manchmal müssen wir halt aus einer gesicherten Abwehr rausspielen. Und wenn wir dann halt vielleicht nicht so attraktiv Fußball spielen nach vorne und eher hinten einmal die Räume dicht machen, dann ist es okay. Am Schluss zählt dann, wenn es den Strich machst und steht,
Das haben wir geschafft und das haben wir erreicht. Wir sind für die Europameisterschaft qualifiziert. Wir haben eine machbare Gruppe erwischt für die WM-Qualifikation und am Ende des Tages werden wir sie für die WM genauso qualifizieren, wie wir sie für die EM gemacht haben und damit hat sie. Und dann stehen eh wieder alle und jubeln. Die ganzen, die jetzt in Frankfurt vielleicht für das eine oder andere Mal kritisieren, werden dann wieder dort sein, werden wieder auf die Schultern klopfen und werden sagen, super, hast du das gemacht. Ende.
Andi, wie siehst du das?
Schau, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich gegen Österreich gespielt in der Quali. Und jetzt war die letzte Quali, waren Österreich der Start, 2 Spiele, 2 Niederlagen. Und da haben wir gedacht, bumm, das ist jetzt auch kein schöner Start. Uns hat es natürlich gut dann mit den Israelis, aber wie sich die Mannschaft dann nachher die Spiele weiterentwickelt hat, unter dem Druck, weil du darfst dann hast schon in Slowenien nicht verlieren, du darfst in Polen nicht verlieren. Und die Spiele habe halt ich als gegnerischer Trainer auch extrem analysiert, jetzt nicht als Fan, sondern als Trainer. Und wenn du gesehen hast, wie Österreich in Polen gespielt hat und was aber Polen für eine Qualität hat und dass die Österreicher die Polen in Polen vor 50.000 fanatischen Fans damals noch hergespielt hat, unter Anführungszeichen. Ich meine, der Lewandowski hat 1-2 Riesenmöglichkeiten gehabt. Aber das ist einmal so, das ist ja ganz logisch. Aber, und dann Spiele teilweise, was weiß ich, was das war, in Nordirland 60 Minuten, 70 Minuten, die Briten in einem Stadion hergespielt hat. Also das hat es früher bei uns nicht gegeben. Schottland, natürlich ist jetzt ein 2-2 und vielleicht fehlen da die 2 Punkte jetzt gegen Dänemark und du hast Gewinner können. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns für die WM qualifiziert, wir haben in Schottland 2-0 verloren, wir haben daheim 0-0 gespielt, wir haben keine 2-3 Möglichkeiten rausgeholt. Also du siehst, das eine ist natürlich schön, weil die Fans jetzt wieder die Mannschaft sehen und die sehen die Qualität. Aber man muss schon auch berücksichtigen, dass man nicht Spanien sind oder Deutschland. Und selbst die haben Phasen in Spielen, wo es nicht so gut läuft. Auf der einen Seite diese Entwicklung, dass die Fans jedes Spiel ein fantastisches Ergebnis und Spiel erwarten, ist ein gutes Signal. Auf der anderen Seite muss, wie der Andi gesagt hat, muss man schon vernünftig sein und sagen, ja, hoch zu. Ich meine, es ist schon wichtig, dass wir uns qualifizieren, die Klasse haben wir. Aber jeden Gegner an die Wand spielen, das wird es in den nächsten Spielen nicht geben.
Ja, großer Realismus. Wir machen eine kurze Werbepause. Es kommen natürlich wieder Instagram-Fragen rein an den Andi Herzog. Vor allem, wie seine Zukunft ausschaut, wo er trainieren will, ob er Rapid übernimmt, was auch immer. Also lasst euch überraschen, kurze Werbepause, dann kommen wir wieder zurück. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Stammtisch von Andi Ogris. Heute hast du eingeladen deinen ehemaligen Teamkollegen, Rapid-Legende, ÖFB-Legende, Trainer-Legende in Israel, muss man schon sagen. Und vor allem in der deutschen Bundesliga auch extrem erfolgreich. Und da komme ich jetzt gleich an die Herzog. Grüße dich, 103-facher Teamspieler. Und da kommen Fragen rein in Instagram und einer sagt, wie siehst du die aktuelle Entwicklung von Werder Bremen? Du warst 2-mal in Werder Bremen, bist von Bremen zu Bayern gegangen, bist wieder zurück, bist in Bremen ein Türöffner für weitere Legionäre in Österreich gewesen, hast dich super verstanden mit den Rehagels, mit der Frau Teamchef, und Otto Rehagel, da hast du sicher, da könntest du Geschichten erzählen, stundenlang. Aber da will jemand wissen, wie du die aktuelle Entwicklung von Werder Bremen siehst. War ganz anderes Thema.
Ja, die aktuelle Entwicklung, wenn du es im Vergleich zum letzten Jahr anschaust, ist natürlich jetzt erfreulicher, weil sie haben, glaube ich, mit dem Abstieg auch nichts zu tun. Letztes Jahr waren sie ja gefühlt schon 2 oder 3 Mal abgestiegen. Also da habe ich eigentlich geglaubt, okay, jetzt steigt der Verein in die zweite Liga und mit den finanziellen Problemen, die sie haben, schaut es in der Zukunft ganz, ganz schlecht aus. Also das Finanzielle hat sich noch immer nicht gebessert. Man hat jetzt gehofft, dass man Rashica für 20 Millionen oder was verkaufen kann. Das wird es auch nicht mehr spielen, weil der nicht so eine gute Saison gehabt hat. Fakt ist, dass wichtig war, dass man die heuer in einem gesicherten Mittelfeld spielt. Vom Spielerischen her ist es jetzt auch nicht so, wie man Bremen heute halt in den letzten 20, 30 Jahren kennt. Immer sehr, sehr offensiv. Auch der Thomas Schaaf hat ja so einen Stil gepflegt, wo man extrem viel Tore geschossen hat, viel gekriegt hat. Heuer ist die Defensive grundsolide. Nach oben oder nach vorne hin ist die Kreativität jetzt nicht so, wie es sich wahrscheinlich jeder Werder-Fan auch wünschen würde. Aber das ist auch logisch, weil es einfach auch von wenn du keinen finanziellen Spielraum hast, holst du viele neue, junge Spieler. Das war jetzt auch die Chance von Romano Schmidt, der sich sehr, sehr gut entwickelt. Heuer. Also man muss aus einer schlechten Situation kann man immer was Positives ziehen. Und da sind der eine oder andere junge Spieler am Heuer aufgezeigt und das wird fürs nächste Jahr wieder dann positiv sein.
Sehr gut. Romano Schmidt ist auch so ein Legionär, der ein bisschen unter dem Radar ist, aber der sich dort sehr, sehr gut entwickelt. Ja. Und der sicher auch sich viel anhören muss, wie das früher war und Andi Herzog.
Na ja, schon lange.
Ja, trotzdem. Natürlich, wenn es bei Werder Bremen uns Trainer gibt, dann wirst du dein Name natürlich auch immer genannt, du kommst dann immer sehr schnell ins Spiel und da wollen viele wissen, wie schaut es eigentlich aus, deine Zukunft? Wann wirst du wieder als Trainer arbeiten? Eher Vereinstrainer oder Nationalteam? Gib ein bisschen ein Update, wie es dir selber geht. Willst du wo? Verein, Nationalteam? Gibt es aktuell irgendwelche Gespräche?
Natürlich möchte ich wieder unbedingt was machen, was ist schön, dass mit, wurscht, ob es jetzt junge Spieler sind oder Nationalspieler oder beim Verein, also das war für mich kein Problem. Ich möchte wieder was machen, ich war jetzt 3-4 Sachen gehabt, da war Nationaltrainer und jetzt durch das Corona, wenn du nicht reisen kannst und du kannst dir die Spieler nicht anschauen und jetzt geht gleich die Quali los, habe ich gesagt, ich kann das leider nicht machen, weil meine Arbeit ist schon so, dass ich viel herumfahre und schaue mir die Spieler an, damit ich die so schnell wie möglich mit ihren Stärken und Schwächen kennenlerne, dass ich mit ihren ein Verhältnis aufbauen kann mit vielen Gesprächen und es kann jetzt nicht sein, dass ich irgendwo einen neuen Vertrag unterschreibe und 3 Tage vorher sehe ich die Spieler zum ersten Mal, weil aufgrund von Corona diese Vorarbeit gar nicht möglich ist. Und durch das habe ich jetzt einmal das abgesagt, aber ich gehe davon aus, dass in naher Zukunft wieder was Interessantes passieren wird. Wie gesagt, Club oder Nationalmannschaft, das ist
seriöser Zugang zur ganzen Geschichte. Israel muss uns auch noch was sagen. Robert Marko ist jetzt untergegangen, ja, Rudi ist noch da, Lindenberg ist noch da. Wie beobachtest du die ganze Szenerie da unten?
Ja, klar, ich schaue immer auf Israel und auf der anderen Seite schaue ich Österreich. Also schärgle ein bisschen. Ich glaube, in einem Jahr werde ich dann bald wieder klären schauen, aber ist wurscht. Nein, die Israelis haben jetzt auch gestern 1-0 geführt gegen Schottland durch ein super Tor von Tor Peretz, haben dann einen Ausgleich gekriegt. Und es ist so wie in den letzten Jahren davor auch,
sie belohnen sich nicht.
Sie kriegen zu einfache Gegentreffer und das ist halt das Problem, wenn die Defensive nicht sattelfest ist. Man sieht es ja jetzt bei Finnen, die Finnen sind keine super Fußballnation, aber in den letzten Jahren, die kriegen relativ oder sehr wenig Tore. Die Türken wieder in den letzten 2-3 Jahren, die haben eine Bombenverteidigung mit den Soyuncu oder wie der heißt, von Leicester City. Und das ist einmal die Basis.
Ich bin jetzt, Gegentor gegen Holland,
ich bin jetzt schon ein Trainer, der sehr offensiv spielen lassen will, so wie ich als Spieler auch gespielt habe. Das kommt mir hin und wieder zum Verhängnis. Ja. Darum brauche ich einen Co-Trainer, der da ein bisschen
defensiv
ein bisschen das den sagt, Andi, pass auf ein bisschen, da müssen wir schon hinten auch. Aber wie gesagt, durch das hat mir die Arbeit in Israel auch extrem viel Spaß gemacht, weil das ist auch so ein, der israelische Spieler, der kommt mir über Spielerische. Ja. Über die Technik und mit Sahavi, Munas Tabur, Manu Solomon, eben Tor Peretz, haben die fantastische Spieler, aber eben
so weiß man also.
Ja, solche Sachen passieren halt wieder, auch Unachtsamkeit und du kriegst ein Gegentor und das geht sich auf Dauer dann mit einer Qualifikation nicht leicht aus. Der Willi hat das jetzt übernommen als Nationaltrainer, hat in den letzten Spielen auch defensiv das ein bisschen stabilisieren können. Ist dann immer die Problematik, wenn du defensiv besser wirst, musst du halt auch schauen, dass offensiv weitergeht. Aber trotzdem waren auch jetzt in den letzten Spielen einfach so, dass zu einfache Gegentore gekriegt haben leider.
Das ist natürlich auch eine Frage, Rapid. Wo siehst du denn Andi Herzog? So ein Mann gehört ja wirklich auf die Bank oder auf die Kommandozentrale. Also höchste Zeit.
Ich wünsche natürlich in seiner Trainerkarriere das höchste, alles, was er sich vornehmen will oder was er Wunsch hat, damit zu sein. Aber ich würde ihn ganz gerne mal da in Österreich sehen. Ich glaube, Rapid ist im Moment nicht offen, weil ich denke, die Vertragsverlängerung, wenn die Küper, ist nur meine Formsache, oder wenn sie es endlich offiziell machen. Ich glaube, dass es intern schon besprochen ist. Aber wo ich zum Beispiel schon sehen könnte, in Österreich beim WRC, da ist sicherlich was. Aber das ist immer dann, sei, ob er das auch tun will oder nicht machen will. Das ist halt die Frage. Aber ob dort, glaube ich, wäre er zum Beispiel ein Thema. Ich hätte ihm auch ganz gerne im Sommer bei Austria gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hätte mir richtig gut gefallen, weil ich glaube, dass der Andi Herzog einen Spielstil aufs Feld bringt, der zur Austria super passen würde. Und deswegen habe ich auch gehofft, dass er sich vielleicht ausgeht. Ich verstehe natürlich in Andi mit seinen ganzen Bedenken und die Rapid-Fans und was weiß der Kuckuck. Ist nicht so einfach. Ja, wirklich auch. In Zeiten wie diesen eigentlich eher Wahnsinn, dass man über das nachdenken muss. Aber verständlich. Aber ich hätte ihn halt ganz gern gesehen bei uns als Trainer.
Na, aber du schätzt das ja richtig ein. Du sagst, du willst wissen, wo du hingehst. Du willst den Verein nur gesehen haben. Und da ist Österreich jetzt ein bisschen einfacher mit dem Reisen, als wenn es ein ausländischer Verein wäre oder auch ein Nationalteam. Aber du willst weiter fix an deinem Job arbeiten, möchtest schauen, dass du einen Verein oder eine Nation findest, die zu dir passt und dass du da was bewegen kannst. Willst du Rapid-Trainer werden? No, nein, nehme ich mal an.
Ja. Aber
Aber Rapid ist momentan gut aufgestellt.
Absolut. Darum, ich würde jetzt nicht irgendwelche Spekulationen. Und so wie du zuerst gesagt hast, auch bei Werder Bremen, ich, immer bei einem Verein, wenn ich sofort von den Medien ins Gespräch bringe, ist das Schlechteste, was es gibt. Darum möchte ich mich da jetzt auch schon seit Jahren ein bisschen zurückhalten, aber ich kann auch nichts machen, wenn halt in der Bildzeitung oder irgendwie immer der Name Herzog da irgendwie erwähnt wird. Aber es hilft einem im Endeffekt nicht, weil dann bist eher der, der als erster gleich wieder von der Liste gestrichen wird. Nicht? Fakt ist, dass du einfach den Verein dann überzeugen musst in den Gesprächen und das träumen wir schon zu erkennen.
Ja, wenn du als erstes in der Zeitung stehst, ist ja meistens auch so, dann der Verein sagt ja dann immer, naja, wenn einem die schon vorschlagen, können wir einmal gar nicht
das nehmen. Wenn
du die Bildzeitung in Andi Herzog für Bremen vorschlagt, dann war es auch schon alles.
Nicht? Wobei die Bildzeitung oft sehr richtig liegt. Also bei Bildzeitung ist es wieder
was Spezielles. Ja, aber ich mache das mehr, wenn ich schon einen Vorschlag.
Ja, genau. Aber was der Andi schon gesagt hat und was schon so interessant ist, ihr zwei, die so lange im Geschäft seid, so viel Länderspiele haben, es macht dann schon beim Trainer was aus, was er gespielt hat. Ob er Offensivspieler war oder Defensivspieler war, was der Andi zuerst angesprochen hat, was ihm bei vielleicht ein bisschen auf den Kopf gefallen ist bei Israel, weil er einfach die Offensive gesucht hat. Und ist der Franco Foda jetzt doch eher der defensive Spieler? Hat man das gemerkt? In Schottland kann er es ablegen.
Nein, ich muss sagen, ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht, auch über meine Situation. Und wenn du dir jetzt anschaust, die weltbesten Trainer sind alles eher defensive Mittelfeldspieler. Gut, jetzt kannst du sagen, Zidane bei Real Madrid war Zauberer, war 10er, dreimal die Champions League. Aber wenn es jetzt gestern in Italien Inter Mailand konnte, Diego Simeone, Guardiola, Hansi Flick bei Bayern, also ich kann jetzt nur 7, 8, die fahren wir jetzt nicht so schnell, Ancelotti, das sind alles defensive Mittelfeldspieler, die schon zur aktiven Zeit viel an das Wohle der Mannschaft gedacht haben, die sich teilweise auch schon der verlängerte Champ Frankreich, also die schon der verlängerte Arm von Trainer waren, ein Offensivspieler, hat schon auch ein bisschen so einen gewissen Schuss Egoismus brauchst du also. Aber der wird nie so das Mannschaftsdenken haben wie ein reiner Defensivspieler und darum sind die dann schon auch von der Balance her wahrscheinlich.
Hast du in
der
Aufstellung schon zwei Offensive wie eine statt zwei Defensive?
Nein, ich schon, weil man denkt, ich schieße lieber 4 Tore kriegt, dass ich da 0-0 spiele und vielleicht mit einer Chance irgendwer da, aber da hat halt jeder Trainer so seine Philosophie. Ich möchte meine Mannschaft trotzdem, ich will zuschauen und ich will einen Spaß haben und sehen, meine Spieler machen Spaß
am Fußball. Du weißt ja, wie es dann ist, du sitzt dann draußen als Trainer, gar nicht so lange her, in die 2 Monate, wo ich die Austria trainieren habe dürfen und dann sind wir im Cup-Finale gestanden und dann war die Frage, wen tausche ich jetzt nicht, den Depauler haben sie mir bedient, den habe ich in der Halbzeit übernehmen müssen. Tausche ich jetzt 1-1 ein. Wir waren zwar um einen mehr, weil ich einen Rekorden gehabt habe, aber was machst du dann? Ich habe mich dann eigentlich überraschend für mich selber und im Nachhinein betrachtet, was auch Fehler, gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe mich für die defensivere Variante eingestellt, habe gesagt, ich sichere meine defensive Norm mehr, tausche in Holland rein und wir spielen halt, wenn es ist, über 120 Minuten 0-0, dann gehen wir halt ins Elferschießen und vielleicht erreichen wir so den Titel. Ist er so. Die offensivere Variante, und die hätte ich eigentlich machen müssen, ich hätte den Flo Mada eintauschen müssen, dann hätte man vielleicht die Partie schon in die 90 Minuten gewonnen. Im Nachhinein, glaube ich, hätte ich damals meinem offensiven Denken eigentlich nachgeben müssen und haben mir aber dann für die defensivere Variante, und das war dann halt im Nachhinein eigentlich.
Aber du jetzt hätte vielleicht erst mit der offensiven Variante verloren. Nach 90 Minuten, also das weißt du nicht. Du musst halt das ist Intuition, Bauchgefühl.
Aber es ist schon so, weil, das haben wir auch Peter Stöger jetzt Köln zum Beispiel, du kommst zum Abschiedskandidaten, das Erste, was du machen musst, glaube ich, mal hinten.
Nein, absolut, na, das ist eine andere Situation.
Also kriegen,
das ist schon logisch.
Aber auch, weil du sagst Nationalteams, weil die Färöer sind hinten gut aufstehen, die Finnen, die schauen jetzt einmal, dass sie bei den Standards gut stehen, dass sie die defensive Dinge haben. Vielleicht geht der Konter oder vielleicht geht was, aber in erster
Linie. Immer, wie ich nach Israel gekommen bin, habe ich mir die letzten Spiele angeschaut und dann haben wir gedacht, bumm. Also die Verteidigung ist jetzt nicht, darum habe ich mit 3 zentralen Innenverteidiger gespielt. Okay. Mein großer Traum war halt gewesen, mit dem Tor Beretz, einen super Mittelfeldspieler, als zentralen Innenverteidiger spielen, damit ich von, was weiß ich, verschiedene Spielsituationen reagieren kann, gehe 4 ins Mittelfeld, wir spielen nur mit 2 Innenverteidigern, komm wieder zurück. Und diese Variabilität war mein großer Traum gewesen, aber wie gesagt, bei 1 oder 2 richtigen Trainingseinheiten habe ich mir das dann ehrlich gesagt nicht zutraut. Wenn ich jetzt gewesen war, Spanien oder Deutschland und spiele gegen ein geschwächeres Land, probiere es einmal, weil ich weiß, okay, im Notfall kriegen wir gut, aber die Partie drehen wir eh noch um. Mit Israel habe ich mir das nicht getraut. Und das war aber so der nächste Schritt gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, bei 1, 2 Freundschaftsspiele war ich dann in das eine und hätte wahrscheinlich da noch ein bisschen was besser machen können.
Du siehst halt immer wiederum, wenn sie hinten defensiv gut aufgestellt sind, also du erinnerst dich, wen wir vorige Woche hier sitzen gehabt haben,
ja, die Jasmin Leder. Teamchefin.
Nein? Haben wir da sitzen gehabt, war gestern in St. Pölten und haben ein Spitzenspiel angeschaut, St. Pölten gegen Sturm. Beide Mannschaften hinten in der Defensive extrem gut. Entscheidend waren die Standardsituationen. Sie erste Standardsituation, Jasmin Leder, was war's?
Direkter Korb.
Natürlich, also du hast das vorgesagt und gestern ist schon passiert gewesen. Ja. Unglaublich, das zweite Tor auch wiederum von St. Pölten, wieder Corner, Kopfball. Also das ist dann schon... Da entscheiden dann diese Standardsituationen auch oft, aber sie sind halt in der Defensive extrem gut aufgestellt. Alle Nationen.
Wobei man immer wieder auf den Schiri oder auf den Wahr hoffen muss, weil das Tor, da sind wir uns einig, geht die Verröhr, das kannst du nicht geben, oder? Wie der oben hängt am Traun.
Also in der zweiten englischen Liga, in der Championship,
pfeift es keiner.
Da hätte sich auch keiner beschwert, weil da bist du. Bist nicht hart genug für den Fußball? Nein, aber also ich muss ehrlich sagen, nein, es ist schon ein Fall. Also im Internet, heutzutage ist es ein Fall.
Aber wenn du die Bilder siehst, dann musst du...
Nein, aber ich wollte jetzt nur im Spaß sagen, wie in Amerika drüben gearbeitet habe, habe ein Fischspüler gespielt bei uns in der Premier League und viele auch in der zweiten Liga. Nein, das ist ein anderer Sport, das ist eine Mischung aus Australian Football,
über die Füße.
Rugby, die haben, die haben bei den Nasenlöchern noch
so aufgeheben, nicht? Nein, wenn der Ball eingeworfen wird.
Da kommen ein 2 Meter riesiger Innenverteidiger zu einem beim Einwurf, den haben sie von hinten das Leiberl über den Schädel drüber gezogen. Ich bin gesessen und dachte, das ist ein Fall. Der hat sich aber nicht einmal beschwert. Die sind einfach, wenn sie da nicht durchsetzen kannst, ist es ein bisschen eigentlich peinlich für den Riesen, dass er da nicht, Wahnsinn, wo überall Fall und Öfer und hin und her, gelbe, rote, ist tut gar nichts. Also das hat,
nein, der ist groß, Schwenke. Aber der Trauner hat richtig halt auch nur so drauf,
wie ein
das geht ja gar nicht. Du hast Israel angesprochen, wir spielen am 4. September in Israel und haben dann in der letzten Phase am 12. November Israel zu Hause. Die beiden Spiele gegen Israel werden wieder was Besonderes, wird natürlich das österreichische Betreuerteam, das dort ist, aufgezogen. Du wirst wieder mit schon sehr viele Kommentare abgeben. Hat sich Israel weiterentwickelt? Ist Israel eine Gefahr? Oder wird es am Ende des Tages zwischen Dänemark und Österreich entschieden, diese Gruppe?
Also ich glaube, die Gruppe wird zwischen Dänemark und Österreich entschieden um einen ersten Platz. Erster, zweiter. So wie das letzte Mal auch mit Polen und Österreich. Die Schotten und die Israelis an einem guten Tag können sie Österreich schlagen, können Dänemark schlagen. Da muss aber wirklich ein richtig guter Tag passieren, ein guter Spielverlauf. Haben schon die Qualität, aber für eine Qualifikation brauchst du halt wirklich 10 richtig gute Spiele, ja, jetzt vielleicht gegen Moldawien kein perfektes Spiel oder Färöer, aber zweimal Dänemark, zweimal Österreich, das sind 4 Spiele gegen Schottland, also da musst du schon 5, 6 Mal absolute Top-Verfassung haben und da reicht es halt bei Israel oder so wahrscheinlich nicht ganz.
Israel kommt ja noch einiges dazu, die brauche ich das nicht sagen, aber da kommen religiöse Sachen dazu, da kommen...
Na, und schweren Verletzungen, du hast halt eine Top-11, wo du sagst, okay, 2, 3 Varianten hast du noch, aber dann hast du einmal 2 verletzt, dann kommen noch 2 gelbe Karten dazu und dann ist es halt nicht mehr. Da kannst du als israelischer Nationaltrainer nicht aus 25 oder 28 deutschen Bundesligaspielern auswählen und sagst, okay, der Grilitsch ist jetzt nicht da, nehmen wir einen Baumgartlinger, nein, Leimer, nein, Schlager, den. Also da haben wir eigentlich schon jetzt einen gewissen Luxus in Österreich. Also,
deine Endphase dort, du hast ja lang gewartet, dass es das Quali, die Playoff-Spiele endlich gibt. Da ist genau dann der erste Lockdown dahergekommen, ist die Pandemie gekommen. Es war dann am Ende einfach nicht mehr zum Erwarten, oder?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja von November bis März habe ich gewusst, Schottland wird das Entscheidungsspiel und das ist das Spiel in der Geschichte in israelischen Fußball. Und wenn du so lange Zeit hast, wie ich die Schotten zerlegt habe, ich bin stundenlang in meinem Büro gesessen, auch mit Willi Rothensteiner, mit den Trainer, wir waren vorbereitet bis ins letzte Detail. Und dann kommt eben Corona und die ganzen Unterlagen habe ich jetzt noch auf meinem Computer gespeichert und jetzt schaue ich die Schotten an und spiele trotzdem schon wieder 2, 3 andere. Nicht? Das ist klar, der Fußball entwickelt sich weiter, aber was ich sagen wollte ist, es war für mich ein Riesenspaß auf das eine Endspiel und wir hätten ja noch gehabt Serbien oder Norwegen, da waren wir auch gut vorbereitet, aber zuerst einmal auf die Schotten und dann kommt aber so die Phase, wo du denkst, na hoffentlich spielen wir, weil das war jetzt schon super, weil jetzt haben wir das bis ins letzte Detail. Aber dann kommt das Spiel und dann hast du deine Ideen mit den Öfen spülen und dann tag und auf einmal kommt der Anruf, na der ein Perselte Glasgow hat sich verletzt, der Monas, der Bur hat Schmerzen und auf einmal denkst du, bist du 2 Monate habe ich meine perfekte Lösung, wo man vielleicht erfolgreich sein und auf einmal kommen wir wieder von einer Nacht auf die andere, hast du auf einmal wieder 3, 4 oder Geschichten, wo da wieder alles zerstört wird. Ne? Und das ist halt bei kleineren Vereinen oder bei kleinen Nationen nicht so einfach. Wenn du jetzt ausschaust, die Finnen, Teemu Pukki, ich sag mal, super Verteidigung, aber im Fuhren schießt einer der Pukki alle Tore, gestern wieder. Also solche brauchst du halt dann. Und wenn der ausfällt,
definitiv sind wir da breit aufgestellt. Das hat man ja auch gesehen mit dem 43-Mann-Kader, den er am Anfang einberufen hat, der Franco Foda. Also es war auch eine sehr spezielle Situation, oder? Wir haben es einmal kurz angesprochen, dass man dann 43-Mann-Kader stellen muss. Dann natürlich bitter, du nimmst 5 Torleiter zu und hast eigentlich die Nummer 1, wenn Stankovic nicht dabei. Ich weiß, du bist sehr kritisch, also auch den Christoph Freund damit konfrontiert, was deine Meinung ist, aber das ist schon eine sehr spezielle Situation gewesen.
Naja, ich kritisiere das jetzt der falsche Ausdruck. Ich habe nur meine Meinung kundgetan, indem ich gesagt habe, Zizan Stankovic ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Tormann, aber er hat auch in der Champions League war ich und so weiter. Ja, nicht jetzt diesen letzten, wo ich sage, das ist ein Goalmann, auf da kann ich mich verlassen, der macht mir einen 0-0 halt oder einmal eine 1-0 Führung über die Runde, der halt einmal einen unhaltbaren. Das Gefühl habe ich nicht gehabt in dieser Saison. Das heißt aber nicht, dass das ein schlechter Tormann ist. Aber wenn wir jetzt über die Torhüter reden bei uns in Österreich, wenn jetzt bei den Top 5 Goalleuten der Benz nicht dabei ist, auch in einem erweiterten Kader, dann stimmt irgendwas nicht, weil der jetzt in der Saison überragend spielt bei der Austria und die Austria wahrscheinlich viel, viel schlechter dastehen würde ohne Benz. Und dass er dann nicht einmal da reinrutscht, wenn der Kader schon so aufblasen ist, war ein bisschen überraschend. Also,
war aber dann auch sehr speziell, weil ich für dich als ehemaliger Teamchef fragen, dann hat er sich für den Schlag entschieden. Und da war ja auch viel Diskussion. Muss er bei einem hohen Freistoß in den Strafraum, muss er rauskommen, dann kriegt er das Tor. Da muss er den zweiten Spiel wieder nehmen, weil da kannst du ihn schwer auf die Bank setzen, sagt er, jetzt hat er einen Schlag rausgenommen, weil er, jetzt gibt er auch davor, dazu ist er Touch. Nein, er steht dazu, er lässt ihn auch gegen die Färöer drin. Gegen Dänemark sollte er sowieso wieder seinen Ansagoli haben, hat er sich damit festgelegt, quasi.
Naja, er hat zumindest einmal einen Schlager gestärkt, was in der Situation schon wichtig ist, weil wenn sie mir jetzt nicht aufgestellt hat, hätte er gebrochen, ist logisch. Und ich in Israel habe einen Tormann gehabt, der hat auch ein Jahr nicht gespielt.
Okay.
Der hat ein Jahr nicht gespielt und ist zu uns gekommen und hat eigentlich immer seine Leistung gebracht. Und dann haben alle gesagt, der darf nicht einmal im Kader sein. Ich habe mit Klaus gesprochen, sage ich, Klaus, wie schaut er aus? Ich möchte ihn halt nur im Training sehen, weil wenn der komplett eingerost ist oder so, und der Klaus hat gesagt, nein, der macht einen richtig guten Eindruck. Habe ich gesagt, er spielt weiter. Und da haben sie mich am Anfang kritisiert. Und ich habe den immer wieder gebracht. Und der hat uns wirklich die ersten 4-5 Spiele entweder in Sieg gerettet oder halbwegs im Spiel noch gehalten. Und dann war halt einmal ein Spiel gegen Polen, wo er 1-2 Fehler gemacht hat bei einem Rückpass, der halber daneben gehabt hat, wo es jetzt gar nicht dormatechnisch irgendein Fehler ist. Und da war dann halt schon dann wieder ein Transfer nach Rotterdam, hat dort wieder nicht gespielt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt zweimal hintereinander beim Verein nicht spielen, ist schon ein bisschen schwierig. Und dann habe ich das erste Mal in Dormann dann gewechselt. Aber das ist alles ein bisschen eine Klicksfrage.
Ja, aber die Frage ist in Österreich durch das eben auch der Frage geworden.
Die haben viele. Die haben viele Nationen. Die Deutschen haben es nicht. Ich meine, die haben super Torhüter, aber die haben es halt nicht, weil der Neuer spielt. Nicht? Und der von Barcelona, der Stegen, der spielt nie. Also die haben wieder ganz andere Situation auf absolutem Top-Niveau. Ja. Ne?
Nein, weil wir haben ja mit Berbanan, der spielt halt auch nicht.
Spielt auch nicht. Nein, es haben ja alle, alle andere Qualitäten, aber es hat auch jeder irgendwo ein fehlendes Teil, wo ich sage, da waren wir begünstigt in den 90er Jahren mit Lindenberger, Konsel, Wohlfahrt, Konrad, und dann hast du
gehabt,
dann Wolfgang Knaller, der war sowas von der Nummer 1 nochmal gewesen, aber.
Ja, schwierig, also das ist sicher eine Frage, die uns auch begleiten wird, diese D-Frage, weil du wirst den Benz in die Runde, da Zizan Stankovic versteht zu Recht seine Welt zum Teil nicht und wird verteidigt. Also
muss ja jeder, muss ja den Ehrgeiz haben und den Anspruch, dass er spielen will.
Aber du hast es angesprochen, dafür gibt es eben auch Tormann-Trainer und wenn der Tormann-Trainer einen super Job macht, dann verlassen wir als Teamchef auf den Tormann-Trainer,
hast vollkommen recht, aber ich muss jetzt ehrlich was sagen.
Du musst den Kopf
hinein. Ich bin jetzt wieder kein Tormann-Trainer und jetzt mache ich mir wahrscheinlich wieder ein paar Feinde, weil es mir wohl weil ich sage immer meine Meinung. Wenn ich jetzt höre als Trainer, und ich bin ja zuständig für alles, nein, aber der ist nicht gut mit den Viers hinten beim Außenspielen, da sage ich da jetzt einmal als Nationaltrainer, war super wichtig, aber zuerst soll er mal bei den Flanken rauskommen und meine Abwehrspieler eine Sicherheit geben. Der soll einmal einen Unhaltbaren halten, der soll mutig sein, der ganzen Mannschaft einen Rückhalt geben. Und wenn man der zweimal einen Ausschuss ins Ausscheid schießt, Pfeife drauf. Aber wenn er beim Eckball viermal rauskommt und fängt viermal im Ball runter, oder geht raus und haut einen Mitspieler und einen Gegenspieler nieder, der zeigt, das ist eine Persönlichkeit im Tor. Ist mir lieber, wie wenn ich heute her, ja, aber der ist super mit die Füße, der muss hinten rausspielen. Innenverteidiger, heutzutage wird der Innenverteidiger nicht mehr, ob er im 1 gegen 1 defensiv super ist, sondern wie er von hinten rausspielt. Spieleröffnung. Ist ja auch wichtig, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber bei einem Torhüter will ich zuerst, dass einmal die ursprünglichsten Tugenden von einem Tor machen.
Ja, und du, Andi, wir brauchen ja, wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen zurückdrehen und wenn wir jetzt schauen würden, der Michi Konsel. Können wir auch da reden, was wir wollen. Auf der Linie, teilweise auch im 16er Beherrschung, herausragend. Aber fußballerisch würde der Michi Konsel heute wahrscheinlich nicht spielen. Wenn es nach diesen Kriterien geht. Aber was er dann am Ende des Tages gehalten hat, da muss man dann schon den Hut übernehmen. Aber fußballerisch, du hast halt gewusst, ich als Stürmer, wenn wir gegen Rapid gespielt haben, und ich habe gesehen, sie spielen den Konsel im Ball nicht am rechten Fuß.
Umgasen.
Dann habe ich gewusst, jetzt ist es Zeit, um hier
wieder weiter. Na gut, am rechten Fuß haben wir nur gespielt, wenn wir besser werden waren.
Ja, aber am rechten. Der Gagerkurtl hat man, glaube ich, zu fleißig immer am rechten gespielt.
Der gegnerische Stürmer hat schon drauf geklaut.
Da kann ich dann noch schnell eine Geschichte erzählen. Wir haben gehabt bei Werder Bremen einen Tormann, der dann schweren Knorpelschaden gehabt im linken Fuß. Also der hat ihn nicht mehr zum Stehen gehabt. Und beim Training, immer wenn er uns auf die Nerven gegangen ist, haben wir ihm die Rücken besser gespielt am linken. Und der hat aber statt mit dem linken weggeschossen oder mit dem rechten immer in
Eckball
im Tor
raus und gesagt, leg mich einmal! Ja, das sind so Sachen, die muss man wissen,
wenn
man da
mal. Nein, damals war es ja noch anders, weil das, da war hinten, da war teilweise nur der Rückpass und dann hast du in die Hände nimmt. Der Fußball hat sich entwickelt und es ist schon wichtig, dass dann da mal zusätzlich noch als im Aufbau hinten hast du einen Spieler mehr. Das ist schon logisch. Absolut. Aber ich will jetzt nicht, das Wichtigste ist für mich jetzt nicht, dass der Tormann mit den Füßen super ist. Der muss zuerst schon einmal die Bälle halten.
Absolut.
Weil das Wichtigste ist auch nicht, dass der Trainer der schönste Trainer ist, sondern dass er der erfolgreichste Trainer ist. Scheiße, sonst war ich, schon mal.
Ich glaube, mit dieser Welt. Der Toni Polster schreibt schon, macht schon technisch lustig. Andi, das möchte ich mich auch noch fragen, was der Andi Herzog zuerst beantwortet hat. Es wird zwischen Dänemark und Österreich am Ende des Tages entschieden, wer zur WM fährt, Platz 1 und 2. Siehst du das auch so, oder mischt da eventuell Schottland, Israel noch mit?
Nein, also ich bin mit Andi da selbe Meinung. Ich glaube, dass das zwischen Österreich und Dänemark entschieden wird.
Dänemark, sehr gefährlich. Das hat es einmal erlebt, 1990, wie sie dann zur Europameisterschaft gekommen sind, weil Jugoslawien Bari gegangen ist. Ihr habt dann gespielt in Belgrad. Toni Polster, der Anton Jesus ist auf die Welt gekommen bei dem Spiel in Belgrad. Du erinnerst dich? Ja. Große Feier und der Alfred Riedl, Teamchef. Und dann sind die Dänen gefahren nach Schweden zur Europameisterschaft. Sind schon Europameister geworden. Also ein Märchen dieser Fußball-Euro-Geschichte.
Ja, aber die Dänen sind trotzdem, das ist eine Nation, die immer wieder einen guten Fußballer rausbringt. Das siehst du, die sind in alle Herren Länder verteilt.
Sind
sehr robust, aber auch fußballerisch extrem gute Qualität. Also wir werden zwei super, super Tage brauchen gegen die Dänen, um im Rennen zu bleiben, aber nichtsdestotrotz sind die Dänen auch dafür bekannt, dass sie dann das eine oder andere Mal einen Schmeißer haben. Und vielleicht können wir den nutzen.
Was für mich eins, für die, weißt, man weiß ja nicht, wie sich das mit Corona weiterentwickelt mit Fans. Und jetzt hast du in einer Qualifikation, ist natürlich schon eine andere Situation. Jetzt spielst du gegen Dänemark das Heimspiel und spielst vielleicht dann im September, Oktober oder irgendwann das Retourspiel. Dann sind auf einmal wieder Fans erlaubt und auf einmal hast du 40.000, 50.000 in Dänemark. Na, dann hast du eigentlich zwei Partien gegeneinander und der eine hat einmal einen riesen Heimvorteil und der andere hat es nicht. Und wenn du jetzt ausschaust, Norwegen gegen Türkei, ich mir doch das norwegische Stadion kenne ich gar nicht. Die haben in Malaga gespielt. Norwegen in Südspanien. Also das ist schon teilweise jetzt ein Wahnsinn.
Ja, das haben wir im Europacup ja auch gehabt, wenn dann die alle
BRC Budapest
muss noch.
Na, alle haben in Budapest gespielt. Der Platzmaster muss super sein, weil die haben, glaube ich, in den letzten zwei Monaten 45 Matches dort.
Budapest, die wird Corona nicht geben, weil die sind alle Gruppen spielen.
Wo es nicht getestet wird, gibt es das nicht.
Ja, genau.
Der Oktober wird dann interessant, weil am 9.10. spielen wir auf den Schaufinseln in Färöer und am 12.10. in Dänemark. Also dieser Block hat zwei Auswärtsspiele, keine drei Länderspiele, sondern zwei Auswärtsspiele.
Von hin und her fliegen ist dann ein bisschen einfacher. Ne? Ja. Das ist schön.
Kannst im Wind, bleiben,
im Wind hier zu fliegen.
Sehr gut. Ich habe noch eine Instagram-Frage, die was ganz anders bedeutet. Wer war dein nervigster Gegenspieler? Also solltest du uns auch beantworten, hast du nervige Gegenspieler gehabt, wenn es da irgendein Kletten zugestellt
hat? Ja, natürlich auch noch jedes. Damals war ja als Spielmacher, haben sie ja immer einen gegnerischen, der Sechser, der wollte ja gar nicht Fußball spielen, der wollte nur halten. Der Adnerbäder wollte ja selber Fußball spielen. Oder so wie bei der Austria, der Christian Prosenik, okay. Der hat mich immer abmontiert. Und das war mir der Einzige, der sich noch mit eingeschalten hat, weil der war ja so laufstark. Und das ist mir dann auf die Nerven gegangen, weil den habe ich auch hinterher rennen müssen. Der andere, der nur bei mir gestanden ist, und da bin ich halt, die anderen haben den Ball gehabt, ich bin gestanden, weil mein Gegenspieler ist eh bei mir gestanden. Und der Prosal hat sich halt immer mit eingeschalten und ich habe gesagt, Prosal, bist du deppert, renn nicht so viel, bleib bei mir. Also der war ein bisschen nervig. Der Einzige, Nervigste, von dem ich riesen Angst gehabt habe, war der Basile Poli. Damals Frankreich. Also, ein Wahnsinn, das war. Ja, ich will jetzt nicht da irgendwie mal sagen, auf einer Sendung, da darf ich keine falschen. Ja. Also, ein Knecht, ein brutaler Spieler, mehr darf ich nicht sagen, weil wir spielen in Frankreich, Ernst Happel, Polster spielt gegen Poli, und ich war auch 21 Jahre oder was, 22 Jahre, und nach 10 Minuten sagt der Polster, Herzl, geh, komm, tausch mir mal, spiel gegen einen Blau und du spiel gegen den Poli. Sag ich, was, na komm, tausch mir mal. Ich war zweite Spitze damals. Ich schwöre, dass nach dem Spiel habe ich gehabt 7 verschiedene Wunden. Aus der Lippen habe ich bläht, Ölbogen, aufs Brustbein sind wir gestiegen, wie wir einmal. Achillessehnen beide offen. Und so nach 20 Minuten bin ich wieder zum Toni gegangen und ich sag, komm Toni, tausch mal wieder. Er sagt, nein, Herzl, passt schon, super bist. Der hat genau gewusst. Der haut eine wie ein Verrückter. Und ich als junger Trottel auf die offenen Wunden nachher gehabt.
Zu dem Match muss ich sagen, ich glaube, wir sind ja 75 das erste Mal umgekommen, haben einen Corner gehabt.
Nein, da war ein Freistoß von 40 Metern. Okay, und wir haben noch keinen Torschuss gehabt. Und genau. Ich hab gesagt, Prosal, schieß. Und der hat gesagt, was? Das ist ja viel zu weit. Sag ich, schieß jetzt hin, dass wir einmal aufs Goal geschossen haben. Das war Wahnsinn.
Der Ernst Happel in der Endphase mit dem Wagerl am Flughafen.
War ich bei Werder Bremen und den nächsten Tag bin ich heimgeflogen nach Bremen und war auf Verzögerung beim Flug und ich bin spät zum Training gekommen und auf einmal sage ich zum Physiotherapeuten Herr Berger oder Holger, was soll ich denn machen? Soll ich auch schnell raus? Ich sage, okay, du hast eh gestern gespielt. Geh in die Sauna und ich tue dich dann ein bisschen massieren. Na, und ich sitze in der Sauna und die Mannschaft ist fertig mit dem Training. Und der Rehagel kommt rein und macht die Sauna die auf und sagt, Sie wollen nicht trainieren. Sie sitzen lieber in der Sauna. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Ihnen im Pulli hineingesetzt. Sag ich, na, da war ich sicher trainieren gegangen.
Genau,
also das war ein Knochenbrecher, ja. Ein Wahnsinn.
Und die Franzosen immer gehabt. Ihr habt beide auch öfter gegen Frankreich gespielt. Schon unter 21, wenn es finster wird, weil 4, 5 Schwarze, der kommen den Kopf größer sein wird.
Ja, naja, sind schon Muskelbrot. Und der war aber
der
wirklich...
Der Poli, ich bin ja dann, ich weiß jetzt statt wem ich reingekommen bin, aber der Happe hat mich dann eingetauscht, 10 Minuten
vor Strom. Aber ich war das Opferlamm für dich.
Nein, ich bin draußen gesessen.
Nein, er hat sicher gesagt, na, Trainer, stellst du den Deppert,
den Herzog auf. Der Happe hat gesagt zu mir, geh jetzt da rein, weil der Poli hat sich ja dann immer mehr in die Offensive hat gesagt, ich will den nicht mehr sehen. Meine erste Aktion war, dass ich im Poli mit Schädel voran in die Wanken gerannt bin, dass er Ruhe mehr ist, nicht? Dass er da drinnen bleibt.
Das hat mir immer drauf.
Der war dann schön weiß und glatte Haare hat auch gehabt. Aber die letzten 10 Minuten hat er mich gehauen wie einen Tanzbären. Also, ja, das war unglaublich.
Ja, großartig. Wir könnten noch stundenlang in alten Geschichten uns vertiefen, weil da hat es wirklich tolle gegeben und es war andere Zeit. Jetzt wird es wieder ernst für die österreichische Nationalmannschaft. Du greifst
mal über die Lotte,
Das haben wir uns jetzt verdient.
Ja, also wir werden uns so ein bisschen Spaß machen. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Bleibt gesund, drückst den österreichischen Fußballern die Daumen und bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Mal schauen, wer wieder herkommt. Aber es wird schwer zum Übertreffen sein. Andi Herzog, du warst ein toller Gast. Alles Danke. Gute, Gesundheit.
Danke, Gott drinnen in die Augen.